und für einen Schatz im Himmel einzutauschen. Der Jüngling, der kann das aber nicht. Der geht traurig weg und ist nicht bereit dazu. Er hängt zu sehr an seinem Besitz. Und als der reiche Jüngling weggegangen ist, kommt Petrus zu Jesus und fragt ihn: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Was bekommen wir? Das möchte Petrus wissen. Und Jesus antwortet ihm und verspricht seinen Jüngern 100-fachen Lohn für das Opfer, was sie hier auf dieser Erde erbracht haben. Das können wir in Matthäus 19 lesen. Und Jesus sagt auch, Nachfolger Jesu werden in der Ewigkeit herrschen und richten. Und am Ende von Kapitel 19 sagt er einen Satz. Und dieser Satz ist so ein bisschen dieses Verbindungsstück zu dem Gleichnis von dem Weinberg, was genau darauf folgt. Und zwar sagt Jesus hier, aber viele, die Ersten sind, werden die Letzten. Und die Letzten werden die Ersten sein. Und wie wir gerade auch schon gehört haben, dieser Bibelvers taucht ein paar Male auf, in verschiedenen und ähnlichen Formen. Und wir können aber sehen, dass dieses Gleichnis, was Jesus hier erzählt, von dem Weinberg, eine direkte Antwort auf Petrus' Frage ist. Und das dürfen wir uns im Hinterkopf behalten. Und deswegen lesen wir jetzt mal Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinem Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern und einem Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er: Geht auch hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus, um die sechste und um die neunte Stunde, und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinen Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Die Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, wie wir die Last des Tages und die Hitze ertragen haben. Aber er antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Und ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Menschen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Und es ist ein Gleichnis, in dem es um das Reich Gottes geht. Und das Reich Gottes ist die zentrale Botschaft von Jesu. Er beginnt seinen Dienst und predigt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Er sagt: Selig sind die geistlichen Armen, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Oder Jesus benutzt Gleichnisse, wie auch das hier. Das Reich Gottes ist wie ein Weinberg. Und Jesus möchte uns damit erklären, dass es im Reich Gottes alles ein bisschen anders aussieht als das, was wir kennen. In dem Reich Gottes herrscht eine andere Kultur. Und für das Reich Gottes braucht es, dass wir uns verändern. Paulus beschreibt im 2. Korintherbrief die Christen als Botschafter. Und Botschafter, das sind Abgesandte oder Vertreter von einem Land in einem anderen Land. Und wir sind ausgesendet als Botschafter Gottes und wir dürfen hier sein Reich präsentieren. Und Paulus schreibt auch, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und um etwas zu repräsentieren, sollte man ja auch das gut kennen, was man repräsentiert. Und wir müssen verstehen, wie das Reich Gottes ist. Und jetzt haben wir ein Problem, weil das mit dem Reich Gottes manchmal nicht ganz so leicht ist. Jesus redet für uns oftmals in Rätseln und sagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig oder wie ein Senfkorn oder wie ein Fischernetz. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, ist doch klar. Ich habe damit oft meine Probleme zu verstehen, was Jesus damit eigentlich genau meint. Und es sind Alltagssituationen, mit denen die Menschen damals was anfangen konnten und heute halt leider nicht. Wir haben diese Alltagssituationen nicht mehr. Vielleicht würde Jesus zu unserer Zeit ein bisschen anders Gleichnisse erzählen, wie zum Beispiel, das Reich Gottes ist wie ein Paket. Man kann es noch nicht sehen, aber die Benachrichtigung sagt, es kommt bald. Manche warten geduldig darauf, andere zweifeln, ob es überhaupt ankommt. Doch eines Tages steht es vor der Tür. Oder das Reich Gottes ist wie ein Handy-Akku, der sich immer wieder auflädt. Wenn du mit der richtigen Quelle verbunden bist, bekommst du neue Kraft. Doch wenn du dich von Gott entfernst, geht dir die Energie aus. Und heute geht es aber um einen Weinberg. Und in der Predigtvorbereitung wurde mir einiges klar. Und ich habe mich manchmal ein bisschen ertappt gefühlt, als ich mich mit diesem Gleichnis befasst habe. Aber ich hoffe einfach, dass Gott heute durch meine Worte spricht und wir einfach ein bisschen mehr verstehen, wie Gottes Königreich ist und wie diese Kingdom Culture eigentlich aussieht. Genau, also der Weinbergbesitzer, er braucht Arbeiter, weil es viel Arbeit gibt, aber nicht genügend Arbeiter. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, aber er geht früh morgens los. Ich glaube, hier sagt es in der dritten Stunde, das ist ungefähr 8 Uhr morgens, schätzt man. Und er einigt sich mit einigen Arbeitern auf den Preis für einen Denar. Und ein Denar, das war damals so der gängige Tageslohn. Das war ziemlich gerecht. Und das ist das, was man brauchte, um gut leben zu können, um seine Familie zu ernähren. Zum Beispiel ein Brot kostet ungefähr 1/12 Denar, ein Schaf 10 Denare oder eine Tunika, so ein einfaches Kleidungsstück. Das hat damals ungefähr 15 Denare gekostet. Aber die Tageslöhner, die waren darauf angewiesen, jeden Tag Arbeit zu finden. Die hatten keine feste Arbeit und es war existenziell für sie, dass jemand morgens auf den Marktplatz kam und sie angesprochen hat und sie angeworben hat, damit sie Arbeit haben. Weil keine Arbeit hat kein Essen bedeutet. Und Arbeit war für einen Tageslöhner keine Selbstverständlichkeit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich sehr gefreut haben, als dieser Weinbergbesitzer auf sie zugekommen ist und sie wussten, wir haben Sicherheit. Wir wissen, wir müssen heute Abend nicht hungern und ich kann meine Familie versorgen. Und wir lesen jetzt, der Weinbergbesitzer, der wiederholt seinen Gang zum Marktplatz und heuert immer wieder neue Arbeiter an, die an diesem Tag noch keine Arbeit gefunden haben. Und da muss man sagen, das war nicht üblich. Und das ist die erste Stelle, wo Jesus seine Zuhörer überrascht. Vielleicht gab es gute Gründe dafür, warum sie niemand angeheuert hatte. Vielleicht waren sie nicht so die Jüngeren oder die Stärkeren. Vielleicht waren sie gebrechlich, nicht mehr ganz so fit. Und die Besten wurden sie schon rausgesucht. Aber keiner wollte sie haben. Vielleicht waren sie auch ungeschickt. Oder sie waren einfach faul, dass sie früh morgens nicht am Marktplatz standen und nicht bereit waren. Aber er heuerte sie an. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Alle sind willkommen im Reich Gottes. Gott will alle. Der Weinbergbesitzer, ein Bild für Gott, sieht hier nicht die Leistung, sondern sieht hier den Menschen. Er gibt auch denen eine Chance, die von allen anderen übersehen wurden oder abgelehnt wurden. Die Arbeiter haben gehofft, Arbeit zu bekommen, weil Arbeit bedeutet Sicherheit. Und der Weinbergbesitzer gibt ihnen diese Möglichkeit, das zu bekommen, was sie für ihr Leben brauchen. Gott gibt uns, was wir brauchen. Und er gibt uns Leben und er will, dass alle dieses Leben haben, dieses ewige Leben. Und egal wie spät es ist oder wie würdig jemand erscheint, Gottes Einladung steht für jeden offen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Das sind wir, das bist du, das bin ich. Das ist dein Nachbar, das ist dein Arbeitskollege, den du vielleicht nicht leiden kannst. Das sind die Faulen, das sind die, die anders sind, die eine andere Meinung als du haben. Das sind die, die andere enttäuscht haben. Das sind die, die gescheitert sind. Das sind die, die immer zu spät kommen. Das sind die, die am Rand der Gesellschaft stehen. Das sind die, die niemand haben will. Das sind die Stinkenden, das sind die Ekligen. Gottes Gnade kennt keine Grenzen und alle sind bei Gott willkommen. Und Gottes Gnade wird auch in dem sichtbar, dass er sich aufmacht, dass er aktiv wird, dass er auf die Menschen zugeht. Er wartet nicht passiv, sondern wir können lesen, dass der Weinbergbesitzer losgeht, immer und immer wieder. Und er sucht die Verlorenen, er sucht die Übersehenen, die Ausgestoßenen. Und so wie der Weinbergbesitzer ruft uns Gott, egal wie spät es ist, egal wo wir stehen, und seine Einladung bleibt bestehen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine ganz fundamentale, einfache Wahrheit, die wir, glaube ich, aber immer und immer wieder hören müssen. Niemand ist zu unwichtig, zu gescheitert oder zu weit weg. Seine Gnade gilt jedem und auch dir. Und so lesen wir in der Geschichte, dass er den Vorgang wiederholt um 11 Uhr, um 14 Uhr und sogar ein letztes Mal um 17 Uhr. Und wir lesen weiter, dass am Ende des Tages bei der Auszahlung die zweite große Überraschung auf die Zuhörer wartet. Und zwar alle bekommen einen Denar. Die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, 9 Stunden, und die, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Und ich komme zum zweiten Punkt der Predigt. Gottes Gnade ist nicht von unseren Leistungen abhängig. Und Gnade, das ist ein riesiges Thema. Da öffnet sich echt eine Welt, und da ist im Theologischen, kann man da auch viel diskutieren oder viele Einzelheiten finden. Und ich möchte es heute auf einen einzigen relevanten Punkt runterbrechen. Gottes Gnade ist nicht von unserer Leistung abhängig. Gestern war ja Valentinstag, ein Tag, wo man die Liebe feiert, und vielleicht hast du Blumen bekommen, vielleicht hast du jemand anderen, der dir nahe ist, ein Geschenk gemacht, eine kleine Aufmerksamkeit. Und wenn wir uns verlieben, wenn wir einen Menschen lieben, dann passiert das oftmals aus einem bestimmten Grund. Vielleicht, weil dir ist die Person begegnet und sie war sehr sympathisch, sie ist dir vielleicht optisch aufgefallen, wir mögen den Charakter oder die Werte, den Humor der Person und bewundern sie. Wir sehen etwas in der Person, was uns anspricht. Und unsere Liebe ist so an Bedingungen geknüpft. Das klingt vielleicht sehr, sehr hart, aber unsere Liebe basiert darauf, wer jemand ist oder was dieser jemand tut. Und bei Gott ist das anders. Die Arbeiter haben am Ende des Tages alle den gleichen Lohn erhalten. Und der Weinbergbesitzer gibt allen, was sie brauchen. Und Gott gibt uns, was wir brauchen. Vergebung. Gott liebt uns nicht, weil wir besonders begabt sind oder besonders erfolgreich oder moralisch alles richtig machen. Seine Liebe ist nicht die Antwort auf unsere Leistung, sondern eine Grundlage unserer Identität. Er liebt uns vom Anfang an und bis zum Ende. Er hat uns zuerst geliebt. Da ist mir dieses Beispiel eingefallen von einem Papa, der vielleicht mit seiner kleinen Tochter so ein bisschen streitet, und die kleine Tochter sagt: Papa, ich habe dich so sehr lieb. Und der Papa antwortet: Ich habe dich bis zum Mond und wieder zurück lieb. Und die streiten sich, wer sich mehr lieb hat. Und dann sagt der Papa: Nein, ich habe dich zuerst geliebt. Und da kann das Kind nicht gegen argumentieren. Der Papa hat sein Kind zuerst geliebt. Als das kleine Baby, was eigentlich noch nichts machen konnte, was in die Windeln gemacht hat und geweint hat, da haben die Eltern sich schon für das Kind entschieden. Und so ist das mit Gott. Wir müssen nichts tun. Und er liebt uns, bevor wir irgendwas hätte machen können. Er hat sich schon ganz am Anfang für uns entschieden. Und er liebt uns, wenn wir stark sind, aber auch wenn wir schwach sind. Er liebt uns, wenn wir alles richtig machen, aber auch wenn wir alles falsch machen. Und er liebt uns nicht, weil wir es verdient haben, sondern einfach, weil er sich entschieden hat, uns zu lieben. Der Theologe Henry Nouwen bringt es auf den Punkt und schreibt: Die Gnade Gottes ist nicht zu verdienen, sondern zu empfangen. Sie kommt zu uns als ein Geschenk der Liebe, das uns nicht für das, was wir tun, sondern für das, was wir sind, gegeben wird. Wenn man verliebt ist, wie gestern am Valentinstag vielleicht, da macht man sich Geschenke, und oft sagt man das als Floskel: Das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber genau das trifft es so auf den Punkt. Es wäre doch nicht nötig gewesen. Das macht das Geschenk ja zu einem Geschenk. Und Gott gibt uns die Gnade, obwohl es alles andere als nötig gewesen wäre. Und vielleicht musst du das heute hören. Du musst dich nicht abrackern, um Gottes Liebe und Gnade zu bekommen. Du musst nichts tun, um seine Liebe zu verdienen. Und du kannst nichts tun, um diese Gnade zu verlieren. Wir dürfen dieses Geschenk annehmen. In 1. Johannes 4, Vers 19 steht: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich finde dieses Bild von Johannes so krass. Johannes war einer der Jünger, der am Kreuz war. Der stand da und er hat Jesus gesehen, wie er ja, für die Sünden dieser Welt gestorben ist. Er hat es mit seinen eigenen Augen gesehen. Und er durfte diese Liebe, diese tiefe, tiefe Liebe wirklich live erleben. Und er wurde von dieser Liebe verändert. Wenn wir uns die Johannesbriefe durchlesen, das ist manchmal ein bisschen witzig, weil es geht um Liebe und um Liebe und man liest es und das Wort Liebe taucht gefühlt in jedem Vers 5-mal auf. Aber Johannes hat diese Liebe gesehen und er kann nicht anders. Für den Rest seines Lebens schreibt er über diese Liebe. Eine Liebe, die verändert. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Vergleichen macht blind für die eigene Gnade. Wir befinden uns am Ende des Tages und der Lohn wurde ausgezahlt. Und jetzt haben wir hier verschiedene Reaktionen. Wir haben die, die nur kurz gearbeitet haben, die wohl unglaublich froh und unglaublich glücklich sind, dass sie so reich beschenkt wurden. Und es gibt die, die sich den ganzen Tag abgerackert haben, die sich abgemüht haben, ihr Bestes gegeben haben. Sie wollten ihrem Herrn zeigen, dass sie ihr Geld wirklich wert sind und sie wollten alles richtig machen im Schweiße ihres Angesichts. Und dann verteilt der Herr den Lohn und alle bekommen einen Denar. Die, die 9 Stunden gearbeitet haben und die, die 1 Stunde gearbeitet haben. Und es ist komplett unfair. Ich kann die Arbeiter sehr gut verstehen, die sich jetzt hier beschweren. Mir ist diese Situation eingefallen. Damals in der Schule oder auch in der Uni ist es manchmal so, dass man eingeteilt wird in Gruppen und da muss man eine Gruppenarbeit machen, eine Präsentation und dann versucht man das irgendwie zu regeln. Man erstellt eine WhatsApp-Gruppe und dann gibt es immer den einen Kandidaten, der sich nicht meldet, der nichts macht, der nicht zum abgesprochenen Termin erscheint. Und dann muss man den irgendwie mitschleifen. Vor der Präsentation gibt man ihm noch schnell so die eigenen Notizen, dass er irgendwie mit integriert wird und auch was sagen kann. Und am Ende bekommen alle eine Gruppennote. Und diese Gruppennote zählt für jeden Einzelnen. Und das ist vielleicht eine gute Note. Und du denkst dir nur so, boah, ich habe mich so abgerackert. Und der hat nichts gemacht. Und jetzt kriegt er auch nur 1. Das ist doch nicht fair. Und ähnlich ist, glaube ich, das Gefühl, was diese Arbeiter hatten in diesem Weinberg. In der prallen Sonne den ganzen Tag, ohne eine große Pause gehabt zu haben. Und wir können lesen, dass sie sich beschweren. In Vers 11 steht, als sie aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, die Letzten haben 1 Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht. Die, wie die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Und wir können die Antwort lesen. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Ersten und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Die ersten Arbeiter, sie vergleichen sich mit den Letzten und fühlen sich betrogen. Und der Hausherr macht mit seiner Antwort eines klar. Ihr Problem ist nicht die Ungerechtigkeit des Hausherrn, sondern ihre eigene Eifersucht und ihr Vergleichen mit den anderen. Vergleichen macht blind für die eigene Gnade. Das Vergleichen führt dazu, dass sie ihre eigene Segnung gar nicht mehr sehen. Sie haben den ganzen Tag über gewusst, dass sie am Abend ihren Lohn bekommen und sie hatten eine Sicherheit und sie hatten eine Hoffnung. Die Spätberufenen dagegen hatten lange eine Unsicherheit und haben an dieser Unsicherheit gelebt. Bis zur letzten Stunde wussten sie nicht, ob sie an dem Tag noch was verdienen würden, ob sie hungrig ins Bett gehen müssten, ob sie ihrer Familie sagen müssten, dass sie kein Geld haben. Und jetzt berauben sich diese ersten Arbeiter selbst ihres Glückes. Sie berauben sich selbst ihrer Freude, der Dankbarkeit und der Gemeinschaft mit dem Hausherrn, mit Gott. Die ersten Arbeiter machen aus der Gnade einen Rechtsanspruch. Sie denken, dass sie mehr verdient hätten und sie argumentieren mit einem Leistungsprinzip. Doch genau das macht Gnade aus. Sie ist kein Rechtsanspruch, sondern ein Geschenk. Und das können wir auch in Römer 11, Vers 6 lesen. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht Gnade. Und das ist die Gefahr, wenn wir den ersten und den zweiten Punkt nicht verstanden haben. Gott will alle sind willkommen und Gnade ist ein Geschenk. Man könnte sagen, diejenigen, die sich auf ihre Leistung berufen, verstehen Gnade nicht. Sie setzen ein juristisches System voraus, wo Gott aber in einem System der Großzügigkeit und Liebe handelt. Und wir müssen uns an der Stelle vielleicht fragen, was ist mir wichtiger, dass ich bekomme, was mir zusteht, oder dass Gott gütig ist? Und mich erinnert das an eine Geschichte, die auch Jesus erzählt hat. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Und ich werde das nur kurz versuchen anzureißen. Vielleicht kennen viele von euch die Geschichte. Aber Jesus erzählt diese Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Und der jüngere Sohn fordert sein Erbteil ein, vorzeitig. Er sagt quasi, Gott, Papa, du bist für mich gestorben, ich möchte mein Erbe jetzt. Und er nimmt das Geld und verlässt das Elternhaus. Und er zieht los und eigentlich verschwendet er sein ganzes Vermögen. Er haut alles auf den Kopf und am Ende des Tages hat er kein Geld mehr. Eine Hungersnot kommt und er erleidet eine große Not und arbeitet schließlich als Schweinehirte, was auch als äußerst demütigende Situation für einen Juden war. Aber in seiner Verzweiflung erinnert er sich an das Haus seines Vaters und beschließt zurückzukehren. Und er möchte als Diener dort arbeiten. Und als er heimkehrt, da hofft er, dass der Vater ihn als Diener annimmt und dass er irgendwie da noch etwas bekommt. Und der Vater läuft ihm voller Freude entgegen und ahmt ihn und richtet ihm ein großes Fest aus und freut sich, dass sein verlorener Sohn wiedergekommen ist. Und diesen Teil, den kannte ich sehr gut. Ich bin damit aufgewachsen. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil, der war für mich oft so ein bisschen im Hintergrund. Dabei sollte das vielleicht sogar im Vordergrund stehen, weil es gibt einen älteren Sohn. Und dieser ältere Sohn, der ist empört an dieser Stelle. Er geht zu seinem Vater und beschwert sich, dass er ihm immer treu war, dass er immer alles richtig gemacht hat, dass er seinen Vater nie enttäuscht hat und er hätte ja nie so eine Feier bekommen wie sein Bruder. Und wir können die Antwort von dem Vater lesen in Lukas 15, Vers 31. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Und du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist aber wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und wie die Arbeiter in dem Weinberg ist auch der ältere Sohn empört. Sein Bruder hat alles falsch gemacht. Er hat in Sünde gelebt. Er hat so getan, als wäre sein Vater tot. Er hat sein Erbe frühzeitig eingefordert. Er hat das Geld verschleudert. Er hat ein ausschweifendes Leben geführt. Er hat keine Reue gezeigt, bis er in Not geriet. Und er hat seinen Vater mit seinem Verhalten entehrt. Und das ist eine große geistliche Gefahr, dieser Neid und diese Gesetzlichkeit, die unser Herz verhärten können. Wir sehen nur noch auf Regeln und das, was uns zusteht und vergessen, dass alles, was wir haben, eigentlich aus Gnade kommt. Und als ich mich mit dieser Bibelstelle beschäftigt habe, ich habe mich ertappt gefühlt. Wie oft urteile ich über Menschen oder denke besser von mir oder denke, dass es ungerecht ist, wenn eigentlich alles, was wir haben, Gnade ist und aus Gnade kommt. Und Jesus sagt hier, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten Letzten. Und das ist ein Spruch, den man kennt und den man, glaube ich, sehr, sehr oft aus dem Kontext reißt. Wenn ich mit Toni Karten spiele und verliere, dann sage ich das eigentlich immer, dass die Letzten die Ersten sein werden. Und Jesus erklärt hier uns aber, aus Güte werden die Letzten Erste und aus Lieblosigkeit werden Erste, Letzte. Jesus dreht die Perspektive um. Die Letzten werden die Ersten und die Ersten werden die Letzten. Diejenigen, die sich über Gottes Gnade freuen, die werden erhöht. Und diejenigen, die eifersüchtig und unbarmherzig sind, die stellen sich selbst ins Abseits und berauben sich selbst ihrer Freude. Wer Gnade versteht, freut sich über das Geschenk. Egal, ob er es zuerst oder zuletzt bekommen hat. Und Jesus lädt hier ein zur Freude und zur Dankbarkeit, sich über seine Güte zu freuen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für die anderen. Und ich möchte dich heute dazu ermutigen, einen Schritt zu gehen, wirklich einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Und vielleicht hast du dich beim letzten Punkt ertappt gefühlt, ja, und Gott möchte dir seine Gnade neu offenbaren und dir diese Freude geben für dich und für andere, dass er uns diese Gnade gegeben hat. Vielleicht musst du heute hören, dass Gottes Liebe und Gnade nicht von deinen Leistungen abhängig ist. Und auch da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Und Gott will dir seine Liebe wirklich bedingungslos heute geben und ja, neu schenken. Oder vielleicht denkst du, dass du es nicht verdienst hättest, dass du nicht genug bist oder erstmal Dinge in Ordnung bringen musst. Dann möchte ich dir auch sagen, Gott möchte alle. Gott möchte dich. Und Gott will eine Beziehung mit dir und er liebt dich. Und vielleicht ist es an der Zeit, diese Liebe anzunehmen und ja zu diesem Geschenk zu sagen. Und wir werden gleich noch ein Lied singen. Und da möchte ich dich echt einfach ermutigen, mal in dich reinzuhören, aber auch einfach mal auf den Heiligen Geist hören, was er dir vielleicht heute sagt. Ob einer von diesen drei Punkten dich heute anspricht und einen Schritt auf Gott zuzugehen. Amen.